Deutschlandfunk. Hintergrund.
Lieber allein? Sozialer Rückzug nach der Corona-Pandemie. Eine Sendung von Isabel Fahnrich Lautenschläger.
Die Corona-Pandemie hat das Lebensgefühl von Stefanie Auer radikal verändert.
Also am Anfang habe ich mich definitiv zurückgezogen.
Die junge Frau traf kaum noch Freunde, war viel zu Hause und auch ihr Mitbewohner hielt sich hauptsächlich in den eigenen vier Wänden auf. Wie viele andere Menschen erlebte sie diese Zeit als sehr belastend. Unter verändertem Namen spricht sie darüber und gewährt Einblicke in ihr Tagebuch, etwa den Eintrag vom 30. November 2020.
Aufwachen mit negativer Stimmung, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, trotz gutem Schlaf 8 Stunden, demotiviert, Angstgefühl, Überforderungsgefühl.
Mit den psychischen Folgen ihrer Corona-Infektion und der Isolation kämpft Stefanie Auer Mitte 30 bis heute. Die Pandemie hat bei vielen Menschen Ängste, bei manchen auch Depressionen ausgelöst. Wie viele von ihnen nach wie vor damit zu tun haben, können Psychologen, Mediziner und Soziologen nicht klar umreißen und es kursieren sehr unterschiedliche Zahlen. Die psychische Belastung quer über alle Altersgruppen hinweg ist seit Beginn der Seuche immer wieder öffentlich thematisiert worden. Doch sei es nach wie vor ein Tabu, sich persönlich dazu zu bekennen, betont Stefanie Auer.
Also am Anfang habe ich das zurückgehalten, insbesondere auch vor mir selbst. Also ich habe das ja vor mir nicht akzeptiert, dass das jetzt vielleicht mein Leben verändert, dass ich vielleicht gar nicht damit umgehen kann, dass ich vielleicht psychisch belastet bin und habe nur so meinem engsten Kreis dann auch davon erzählt. Aber so in vollem Umfang habe ich das trotzdem, glaube ich, nicht nach außen getragen. Weiß nicht, ob ich das bis heute hier getan habe.
Ein Faktor, der das psychische Befinden in der Pandemie wesentlich beeinflusst hat, war Social Distancing, das Abstandhalten zu den Mitmenschen, von der Virologie empfohlen, von der Politik verordnet. Jetzt, wo die Pandemie vorbei zu sein scheint, wo volle Restaurants und Stadien wieder zum Alltag gehören, geht ein Teil der Menschen aber weiterhin auf Distanz. Für sie ist es schwierig, wieder ins Sozial- und Berufsleben zu finden, beobachtet Ulrich Stangier. Der Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Frankfurt am Main führt seit 2021 eine Online-Umfrage zum sogenannten Cave-Syndrom durch, auf Deutsch Höhlensyndrom. Der Begriff stammt vom US-amerikanischen Psychiater Alan Theo, der den sozialen Rückzug von Menschen nach den ersten Corona-Wellen untersucht hat.
Theo hat dann diesen Begriff geprägt im Zusammenhang auch mit einer Studie, die 2021 durchgeführt wurde von der amerikanischen Psychologischen Gesellschaft, wo herauskam, dass ungefähr 50% der repräsentativen Stichprobe angeben, dass sie auch nach dem Wiedereintritt eigentlich in das normale Leben sich gehemmt fühlen und eigentlich manche sozialen Situationen auch vermeiden.
An der noch laufenden Frankfurter Umfrage haben sich bislang rund 900 Menschen beteiligt, die volljährig sind und sich nicht infiziert haben. So die Voraussetzung, um die Ergebnisse nicht durch mögliche gesundheitliche Folgen einer Virusansteckung zu verfälschen. Ulrich Stangier will die Hypothese untersuchen, dass Menschen infolge einer längeren Isolation zumindest für einige Zeit die Freude daran verlieren, andere zu treffen.
Und dass diese sogenannte soziale Anhedonie auch noch nach Beendigung eigentlich dieser Kontaktbeschränkungen anhält und erst mit Verzögerung viele Personen auch wieder Lust und Freude empfinden, sich am sozialen Leben zu beteiligen. Das finden wir bis jetzt bestätigt.
Das Cave-Syndrom sei an sich keine pathologische, keine krankhafte Erscheinung, sondern eine gesunde Anpassung an Isolation, betont der Professor. Die Psyche hat sich umgestellt, weil die Menschen sich während der Pandemie mit anderen Aktivitäten beschäftigt haben und wenig positive Erfahrungen mit sozialen Kontakten sammeln konnten. Dass manche Menschen aus dem Cave-Syndrom nicht oder erst nach langer Zeit wieder herausfinden, könne mit Studien aus der Stressforschung erklärt werden, so Stangier. Diese zeigen, dass soziale Isolation eine erhebliche Belastung darstellt.
Also auch die Krankheitsanfälligkeit erhöht. Darüber hinaus gibt es aus der Erforschung von Personen, die stark sozial isoliert sind, isolationshaft zum Beispiel oder Personen, die etwa im Weltall oder in menschenleeren Gebieten zum Forschungsaufenthalt da sind, dass die unter psychologischen Symptomen leiden. Also sie können auch Ängste oder Depressionen entwickeln, teilweise auch Wahrnehmungsveränderungen bis hin zu Halluzinationen, weil ein gewisses Maß an sozialen Kontakten, sozialen Aktivitäten eigentlich notwendig ist und gesund ist.
Der soziale Rückzug nach der Pandemie könnte aber auch damit zusammenhängen, dass jemand bereits vorher depressiv oder sozial ängstlich war und dazu neigte, sich Sorgen zu machen. Oder er hat sich unabhängig davon entwickelt.
30. November 2020. Bis mittags anhaltendes schlechtes Gefühl, Überforderung, Müdigkeit und Kopfweh. Weinen. Ganzen Tag müde und das Bedürfnis, mich hinzulegen.
Stefanie Auer war gerade mit ihrem Studium fertig und in Mexiko, als die Corona-Pandemie ausbrach. Sie blieb dennoch und infizierte sich. Die Krankheit verlief bei der kontaktfreudigen und gesunden Frau zwar nicht schlimm, legte sie aber lahm. Das Kribbeln in den Beinen, starkes Herzklopfen und Schlaflosigkeit verschwanden auch dann nicht, als sie früher als geplant nach Deutschland zurückkehrte. Hier fühlte sie sich durch die mehrfachen Lockdowns und ihre Tätigkeit als Doktorandin, bei der sie oft alleine arbeitet, doppelt isoliert. Auch die Impfung, in die sie viel Hoffnung gesetzt hatte, verbesserte die Situation nicht. Das Kribbeln, die Schlaflosigkeit blieben. Der Gedanke, die Symptome könnten sie anhaltend beeinträchtigen, habe großen Stress ausgelöst und eine Panikattacke.
Mir war das Angstgefühl überhaupt kein Begriff vorher. Diese Panikattacke hat sich eher so widergespiegelt, dass ich in der Früh aufgestanden bin und meine Tasche gepackt habe, als müsste ich ganz sicher ins Krankenhaus und es wird ganz sicher was Schlimmes passieren.
Als Untersuchungen in der Neurologie, Kardiologie und Radiologie zu keinem Ergebnis führten, meldete Stefanie Auer sich beim Post-Covid-Netzwerk der Berliner Charité. Adak Pirmoradi, Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie, nahm sie in eine Gruppe auf, die sich 12 Wochen lang zur Kreativ- und Gesprächstherapie traf. Mittlerweile hätten an diesen speziellen Therapiegruppen schon viele sehr unterschiedliche Menschen teilgenommen, erzählt die Ärztin, von Studierenden bis hin zum Busfahrer.
Innerhalb des Netzwerkes stellte sich ziemlich schnell heraus, dass es doch viele Patienten gibt, die Bedarf haben an psychosomatischer Beratung, Betreuung und auch Therapie. Und mittlerweile ist es fast so, dass jeder Patient irgendwie auch uns streift, weil es eben dazu kommt, dass es ja extreme Lebensumstellungen gibt oder die Symptomatik eine Depression sogar auslösen kann, weil sich so viel verändert hat und der Körper nicht mehr das macht, was er tun soll.
Corona kann nicht nur Long-Covid, also etwa Lungenprobleme, mangelnde Konzentration und Erschöpfung zur Folge haben. In der Therapie schärft Adak Pirmoradi das Bewusstsein dafür, dass es Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche gibt. Und nennt 2 Beispiele. Vergesslichkeit könne dabei helfen, bestimmte Erfahrungen abzuwehren. Und wer sich durch hohe Arbeitsbelastung jahrelang überfordert habe, sei durch die Corona-Infektion möglicherweise aus der Bahn geworfen worden und seitdem völlig erschöpft. Sie versuche,
dieser Stigmatisierung entgegenzuwirken, dass das nichts Schlimmes ist oder sein muss, wenn man depressive Symptome zum Beispiel hat. Weil das ist schon auch eine große Angst der Menschen, dass wenn etwas auf die Psyche oder das Gemüt schlägt, das darf eigentlich nicht sein. Und so fragt mich jeder immer wieder, wieso wird es denn nicht besser und was hast du denn da und es muss doch jetzt mal gut sein.
Dass es bei vielen nicht wieder gut ist, belegen jüngste Studien. Im Februar berichtete das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, viele junge Menschen würden noch psychisch an den Folgen der Lockdowns leiden. Das überrascht nicht, hatte das Institut doch in einer europaweiten Studie festgestellt, dass Kinder und Jugendliche während der Schulschließungen zu 75% häufiger generelle Depressionssymptome aufwiesen als zuvor. An der Charité zeigt sich die hohe Belastung durch die Pandemie ebenfalls. 90% der Patienten und Patientinnen, die sich an das Post-Covid-Netzwerk wenden, hätten eine kurzzeitige Belastungsstörung, die mit emotionaler Instabilität verbunden ist. Eine längere Anpassungsstörung oder eine leichte Depression, sagt Adak Pirmoradi. Dennoch sieht sie, ähnlich wie ihr Kollege aus Frankfurt, hier auch Positives.
Natürlich sehen wir auch Patienten, die sich sozial zurückziehen, wobei das im Rahmen so dieses ersten Selbstschutzes ja auch einen Sinn hat. Und wir können das dann auch besprechen und bearbeiten, sage ich mal, weil manchmal gehört ja auch ein gewisser Anteil an sozialer Rückzug zu einer gesunden Abgrenzungsfähigkeit, ne? Sodass man das nicht unbedingt gleich pathologisieren sollte, sondern manchmal verstehen wir es auch als Möglichkeit, sich endlich mal den Raum zu nehmen, der sonst nie da war.
So positiv bewertet Rüdiger Maas den sozialen Rückzug nicht. Der Psychologe und Gründer des Augsburger Instituts für Generationenforschung sieht eine ganz andere Gefahr. In anonymen Befragungen hat er untersucht, wie Menschen unterschiedlichen Alters mit der Disruption durch die Pandemie, wie er es nennt, umgehen. Ein Ergebnis: knapp 3% aller Menschen, die von der Pandemie betroffen waren, bräuchten länger, um sich im sozialen Miteinander wieder zurechtzufinden. Doch nicht wenige hätten sich mittlerweile daran gewöhnt, ihren Alltag ohne direkten Austausch zu bewältigen, befürchtet der Psychologe. Oder würden diesen sogar vermeiden.
Ich kann jetzt einfach ins Homeoffice gehen, ich kann alles digital bestellen, ich muss quasi gar nicht mehr vor die Tür gehen. Man hat ja jetzt die Möglichkeit, eben nicht in den physischen Austausch zu gehen oder irgendwo hinzugehen. Also entweder nennt man es Phlegmatismus oder Bequemlichkeit oder auch eben antrainiert, weil es einfach effizienter ist.
Hinzu kommt laut Rüdiger Maas, die Pandemie hat gesellschaftliche Veränderungen beschleunigt, die bereits vorher zu beobachten waren. Vor allem die Generation Z, junge Menschen im Alter zwischen 28 und 14 Jahren, sei vor Corona schon viele Stunden täglich im digitalen Raum und in den sozialen Netzwerken unterwegs gewesen. Für die sei es nicht leicht, diese Zeit, die bei manchen bis zu 72 Stunden in der Woche beträgt, wieder herunterzufahren.
Kinder oder Jugendliche, die dort so aktiv waren, die wurden in der Corona-Zeit mehr digital bespielt als von der analogen Welt. Das muss man erstmal verstehen. Das heißt also, die digitale Welt mit all den Mechanismen hat einen Großteil der Prägung mitgemacht, vor allem bei der Generation Z, die eben dann im Jugendalter war. Das ist völlig neu, das hat man noch nie in der Geschichte der Menschheit. So einen enormen digitalen Prägungseinfluss. Und die Langzeitfolgen wissen wir natürlich noch nicht, man kann sie nur abschätzen.
Einige Folgen beobachtet Klaus Zierer. Anders als der Frankfurter Psychologe Ulrich Stangier, der die digitale Kompetenz insbesondere von Jugendlichen auch als Schutzfaktor gegen die Corona-Einsamkeit bezeichnet, spricht Zierer, der Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg ist, eine deutliche Warnung aus. Er sieht einen Verlust an sozialer Kompetenz.
Und wir haben natürlich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die haben dadurch auch es verlernt, in sozialen Kontakt zu treten. Die bleiben nach wie vor lieber bei den digitalen Medien, führt dann in Kombination dazu zu einer gewissen Lernunlust, zu einer Lernhaltung, die hochproblematisch ist, zu einer Müdigkeit, die können sie nicht aufraffen, morgens in die Schule zu gehen, sondern die bleiben lieber im Bett und spielen halt noch mal eine Stunde irgendwas.
Neben der Flucht ins Digitale kommt hinzu, der Anteil der Schüler und Jugendlichen mit psychischen Problemen habe sich von 4% auf 8% verdoppelt, sagt Klaus Zierer. Wie darauf reagieren? Der Pädagoge hält es für dringend nötig, Kinder und Jugendliche durch gezielte Medienerziehung stärker zu schützen und zu begleiten. Das heißt einerseits, Zonen ohne digitale Geräte zu schaffen, andererseits den Umgang mit Social Media und Internet zu diskutieren. Der Schule komme dabei eine veränderte Rolle zu.
Wir müssen viel stärker als bisher Schule als einen sozialen Raum wieder verstehen, wo Erlebnisse, wo Feste feiern, wo erlebnispädagogische Maßnahmen wie Klassenfahrten, Schullandheim, Aufenthalte wieder viel stärker ins Zentrum gerückt werden, weil das nicht nur für die psychische Entwicklung der Kinder wichtig ist, sondern generell für Bildungsprozesse. Das entscheidende Moment ist, damit Kinder auch gerne in die Schule gehen.
Die Pandemie hat deutliche Spuren in der deutschen Gesellschaft hinterlassen. Schüler halten sich zu viel im sozialen Netz auf, Studierende lauschen der Vorlesung am Laptop, viele von ihnen und auch ältere Menschen sind psychisch belastet oder einsam. Auch international ist diese Einsamkeit ein Thema. Mareike Ernst hat an der Universität Mainz dazu geforscht. Die Psychologin wertete Studien vor allem aus Europa, den USA und Kanada mit aus, an denen bis Ende 2021 mehr als 200.000 Menschen teilgenommen haben. Ihr Team hat herausgefunden,
dass es international tatsächlich einen kleinen Zuwachs in der Einsamkeit gab. Also der war, wie gesagt, klein, aber der war robust. Also das heißt, dieser Effekt war stabil, so ein Anstieg um 5%. Und das ist ja schon ja merklich, ne? Also man muss jetzt natürlich schauen, wie sich das langfristig in Gesundheitsfolgen zeigt.
Trotzdem will die Wissenschaftlerin nicht von einer Pandemie der Einsamkeit sprechen. Und die Last des Alleinseins sei in der Gesellschaft sehr ungleich verteilt. Sie betreffe vulnerable Gruppen, also psychisch und körperlich bereits Erkrankte, stärker. Junge und alte Menschen, aber auch jene, die in Rente gehen, seien besonders belastet, so Mareike Ernst.
Ein positiver Nebeneffekt, den ich auf jeden Fall sehe, ist, dass mehr über Einsamkeit gesprochen wird. Also Einsamkeit ist jetzt mehr ein Thema, was eben nicht dann auf die einzelne Person in stigmatisierender Art und Weise in die Diskussion kommt, sondern wirklich als gesamtgesellschaftliches Problem gesehen wird. Je mehr uns bewusst wird, dass das ein normaler Teil des menschlichen Lebens ist, umso leichter wird es Betroffenen gemacht, Hilfe zu suchen, ja, und sich anderen wieder anzunähern.
3. März 2023. Ich bin dankbar, dass sich meine Gedanken langsam in eine andere Richtung bewegen. Es klappt immer öfter, destruktive Gedanken zu stoppen, mich etwas zu distanzieren, über mich selbst zu lachen. Das tut gut und ist hoffnungsstiftend. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
Mit den Covid-Folgen kann Stefanie Auer dank der 12-wöchigen Begleitung an der Charité und der anschließenden Gruppentherapie besser umgehen. An das unangenehme Kribbeln in den Beinen hat sie sich gewöhnt. Das Herz rase öfter mal noch. Sie ziehe sich aber nicht mehr von anderen Menschen zurück.
Mit der Zeit habe ich natürlich gemerkt, dass hinter diesen ganzen Strukturen in mir auch einige andere psychische Belastungen stecken. Damit hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht auseinandergesetzt, wenn ich diese Therapie nicht angefangen hätte. Also die eigenen Ressourcen kennenzulernen, einzuschätzen und Grenzen zu setzen.
Ärzte und Politik gestehen mittlerweile ein, es sei ein Fehler gewesen, Menschen so extrem zu isolieren. Die Älteren ohne Besuch im Seniorenheim, die Jüngeren ohne Schulbesuch. Die Folgen dieses Fehlers lassen sich derzeit jedoch nur bei einigen auffangen, fehlt es doch an Therapieplätzen. Um den anhaltenden psychosomatischen Stress bei Kindern und Jugendlichen abzumildern, wie es in einem hauseigenen Bericht heißt, versprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kürzlich, mehr ambulante und stationäre Therapiemöglichkeiten zu schaffen. Eine Arbeitsgruppe der Bundesministerien für Gesundheit und Familien empfahl, zur ersten psychischen Hilfe von Kindern und Jugendlichen im kommenden Schuljahr die schulpsychologischen Dienste auszubauen. Hilfe hält Charité-Ärztin Adak Pirmoradi nicht zuletzt auch deshalb für nötig, weil nach Corona nicht viel Zeit zum Verarbeiten geblieben sei. Zu schnell folgten die russische Invasion in der Ukraine und die Energie- und Inflationskrise.
Sodass es schwierig ist, auch eine, was wir eigentlich in Deutschland gut können, eine Aufklärungskultur zu etablieren, in der wir uns mal Gedanken machen, wie hätte man das machen können, ist das gut gelaufen, wie habe ich mich dabei eigentlich gefühlt, als ich dann nicht mehr meine Eltern zu Weihnachten sehen konnte.
Stefanie Auer hat zwar die Möglichkeit, dies therapeutisch zu klären, an die Zeit vor Corona könne sie allerdings nicht mehr so einfach anknüpfen. Die Pandemie hat ihr Leben verändert.
Es war schon auch schön, so ein Vertrauen, ein Grundvertrauen ins Leben zu haben. Ein Grundvertrauen, dass die Dinge gut werden oder dass, wenn sie es nicht werden, dass man damit umgehen kann. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass mir das ein bisschen genommen wurde. Und das ist nicht so schön.
Das war der Hintergrund. Lieber allein, sozialer Rückzug nach der Corona-Pandemie. Eine Sendung von Isabel Fahnrich-Lautenschläger. Redaktion Frederik Rother.